SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch. Guten Morgen. Es ist eine Katastrophe, das schwere Erdbeben in Afghanistan. Mehr als 800 Tote sind zu beklagen. Mindestens 2500 Menschen wurden verletzt. Doch das ganze Ausmaß des Erdbebens ist noch nicht klar, denn betroffen sind viele Dörfer in einer abgelegenen Region im Osten Afghanistans an der Grenze zu Pakistan. Über die Lage heute früh berichtet unser Korrespondent Peter Hornung.
Auch am Tag nach dem Erdbeben geht die Suche weiter, vor allem in der Provinz Kuna, die am schwersten betroffen ist. Mehrere Dörfer wurden zerstört, ganze Familien wurden unter den Trümmern begraben. Nach vorläufigen Zahlen starben mindestens 800 Menschen, mindestens 2500 wurden verletzt. Mit schwerem Gerät wurden mittlerweile einige Straßen in die Erdbebenregion geräumt, sodass Hilfskräfte Zugang haben. Die Taliban-Regierung in Kabul hatte schon gestern um internationale Hilfe gebeten. Nach Angaben der Vereinten Nationen werden nun vor allem Zelte gebraucht und Decken. Die Betroffenen müssen mit Lebensmitteln versorgt werden und sauberem Trinkwasser. Das Erdbeben hatte die Menschen in der Nacht auf Montag im Schlaf überrascht. Es hatte eine Stärke von 6,0. Die Auswirkungen waren auch deshalb so schwer, weil es nur in geringer Tiefe stattgefunden hatte.
Und eine Naturkatastrophe hat sich auch im Sudan ereignet. Dort sind durch einen Erdrutsch offenbar mehr als 1000 Menschen gestorben. Ins Inland, der Herbst der Reformen soll kommen, vor allem wenn es nach CDU/CSU geht. Was schon begonnen hat, eigentlich immer weiterläuft, das ist der Streit in der schwarz-roten Koalition darüber, wie viel Sozialstaat wir uns leisten können, ja leisten sollen. Bundessozialministerin Bärbel Baas hat Forderungen nach Kürzungen erneut zurückgewiesen. Die SPD-Politikerin hatte die Debatte, das derzeitige System sei nicht mehr finanzierbar, am Wochenende bereits als, Zitat, Bullshit bezeichnet. Aus Berlin berichtet unsere Hauptstadtkorrespondentin Dagmar Pepping.
Die Koalition sei sich einig gewesen, dass die Leistungen, die wir haben, nicht gekürzt werden, sagte Baas im Stern. Man müsse den Staat schneller und leistungsfähiger machen und Menschen in Arbeit bringen. Dafür brauche es wirtschaftliche Dynamik. In die Diskussion sei ein Zungenschlag gekommen, dass die Wirtschaft nicht laufe, weil die Sozialsysteme zu teuer seien. Das sehe sie nicht so. Da musste ich auch mal dagegenhalten, betonte die Ministerin, die auch Co-Vorsitzende der SPD ist. Bundeskanzler Merz hatte am Wochenende erneut eine grundlegende Reform des Sozialstaates gefordert. Das derzeitige System sei nicht mehr finanzierbar, so Merz.
Immer mehr Familien in Deutschland haben offenbar Angst um ihre finanzielle Sicherheit. Das ist bei einer Untersuchung des Forsa-Instituts herausgekommen. Es hatte dieselben Fragen schon einmal im vergangenen Winter gestellt. Die Einzelheiten von Inken Henkel.
Besonders Eltern mit einem Nettoeinkommen bis 3.000 Euro fürchten, die Grundbedürfnisse der Familie nicht mehr decken zu können. Das hat jetzt über die Hälfte gesagt. Im Winter war es noch ein Drittel. Bezogen auf alle Eltern machen sich derzeit 25% solche Sorgen. Vor einem halben Jahr waren es 15%. Von den Alleinerziehenden haben 42% Angst, nicht einmal mehr die Grundbedürfnisse decken zu können. Im Winter waren es noch 30%. Befragt wurden telefonisch rund 1000 Eltern von minderjährigen Kindern.
In welchem Umfang muss Google Nacktbilder einer Nutzerin aus seiner Bildersuche entfernen? Diese Frage wird möglicherweise das Landgericht München klären müssen. Denn gegen Google ist nach SWR-Informationen eine Klage eingereicht worden. Die Einzelheiten von Nick Schader.
Die Klage eingereicht hat eine Frau, von der Nacktaufnahmen unter ihrem Namen in der Google-Suche zu finden sind. Nach ihren Angaben wurden die Aufnahmen unrechtmäßig ins Internet gestellt. Mehrfach habe sie Löschanträge an Google gerichtet, die in der Regel auch umgesetzt wurden. Doch die Fotos würden ständig neu hochgeladen und seien dann über die Suchmaschine wieder auffindbar. Damit verstoße Google gegen die Datenschutzgrundverordnung. Unterstützt wird die Klage von der Menschenrechtsorganisation HateAid. Suchmaschinen hätten die Verantwortung, gegen die Verbreitung bildhafter sexualisierter Gewalt vorzugehen, so die Organisation. Das solle nun gerichtlich geklärt werden. Ein Verhandlungstermin steht noch nicht fest.
Ein internationales Forschungsteam hat ein neues Glasfaserkabel für schnelleres Internet entwickelt. Es soll Licht fast ohne Verluste übertragen. Pascal Kiss aus der ARD-Wissenschaftsredaktion.
Fast mit Lichtgeschwindigkeit können Signale mit dem neuen Glasfaserkabel verschickt werden. Die neue Technik ist etwa 45% schneller als herkömmliche Glasfaserkabel. Das Geheimnis des neuen Kabels ist ein Hohlraum aus Luft. Die Technik macht die Datenübertragung nicht nur schneller, sondern auch energieeffizienter. Rechenzentren können auch über lange Distanzen nahezu verzögerungsfrei verbunden werden. Tiefseekabel werden durch die neue Technik leistungsfähiger. Bis das neue Kabel eingesetzt wird, dürften aber noch einige Jahre vergehen.
In Aachen ist am Abend der Friedenspreis verliehen worden. Die Auszeichnung ging unter anderem an ein Ehepaar aus Mecklenburg-Vorpommern für dessen Engagement gegen Rechtsextremismus. Beide organisieren jedes Jahr ein Festival gegen die rechte Szene, trotz persönlicher Anfeindungen. Damit seien sie Symbolfiguren der Zivilcourage, hieß es in der Laudatio. Der Aachener Friedenspreis würdigt seit 1988 jedes Jahr Menschen, die sich für eine friedliche Welt einsetzen. Und zum Sport. Fußball-Rekordmeister FC Bayern hat Nicholas Jackson vom FC Chelsea unter Vertrag genommen. Das haben die Münchner jetzt bestätigt. Vorher hatte es mit den Engländern einen intensiven Transferpoker um den 24-jährigen Stürmer gegeben. Taufik Khalil aus der Sportredaktion berichtet.
Nicholas Jackson wird für 16,5 Millionen erstmal für ein Jahr vom FC Chelsea geliehen. Macht er dann eine bestimmte Anzahl an Spielen, müssen die Bayern ihn im nächsten Jahr für weitere 65 Millionen kaufen. Der 24-jährige Senegalese kann sowohl als Backup für Harry Kane als auch als Flügelstürmer spielen. Er war bereits seit Samstag in München und hätte längst unterschreiben sollen. Doch weil sich bei Chelsea einer verletzt hatte, hatten die Engländer den Transfer verboten. Mittlerweile hat Chelsea aber einen anderen verpflichtet. Deshalb durfte er dann doch gehen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Das wird wechselhaft bei uns. Am Vormittag viele Wolken, immer mal wieder Regen. Gegen Nachmittag wird es dann besser. Auch die Sonne soll mal herauskommen. Die Höchsttemperaturen 17 bis 23 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Krebs, das ist ein Thema, das uns alle angeht, aber niemand spricht gerne darüber. Das wollen wir ändern, denn seit gestern läuft die bundesweite Krebspräventionswoche. In der SWR aktuell Serie zwischen 6 und 9 geht es darum, welche Rolle die Vorsorge spielt, um einer schlimmen Krebserkrankung vorzubeugen. Thema heute ist der Brustkrebs, die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Etwa 75.000 sind jedes Jahr betroffen, etwa 19.000 sterben daran. Früh erkannt lässt sich Brustkrebs jedoch gut behandeln. Über die verschiedenen Vorsorgemöglichkeiten habe ich mit Amelie Grott gesprochen, Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Brustzentrum des Universitätsklinikums in Heidelberg. Frau Grott, fangen wir mit der Tastuntersuchung an, die Frauen ab 30 einmal im Jahr von der gesetzlichen Krankenkasse bezahlt bekommen. Wie sicher können Ärzte Veränderungen der Brust durch Abtasten erkennen?
Beim Abtasten der Brust schafft man es ungefähr Tumore so ab einer Größe von ein, eher vielleicht 2 Zentimetern zu finden oder zumindest Auffälligkeiten zu finden, die so groß sind, die man dann in weiterer Diagnostik mit Ultraschall oder gegebenenfalls Mammographie weiter abklären muss. Also das klappt durchaus, dass man durch die Tastuntersuchung einen Tumor finden kann.
Es wird außerdem empfohlen, dass Frauen ihre Brust einmal im Monat selbst abtasten. Nun haben Sie gerade gesagt, man kann Tumore, die eine Größe von 1 bis 2 Zentimeter haben, durch dieses Tasten erkennen. Wenn das die Frauen merken zu Hause, ist dann der Krebs nicht schon zu weit fortgeschritten?
Tatsächlich ist es sogar noch besser als die Tastuntersuchung bei der Frauenärztin. Das ist jemand, der sich wirklich regelmäßig abtastet, der eben auch Veränderungen einfach wahrnehmen kann. Denn wer es schon mal probiert hat, die Brust ist ja manchmal knubbelig sozusagen. Und es geht um die Beurteilung, ob sich diese Knubbel sozusagen verändern oder ob da was Neues aufgetreten ist. Zu spät ist es bei einem 2 Zentimeter Tumor definitiv noch nicht. Das ist immer noch ein eher kleiner Brustkrebs, der häufig auch noch nicht in die Lymphknoten oder sogar andere Organe gestreut hat. Das hängt dann sehr auch von der Tumorbiologie ab. Aber es ist definitiv besser, ihn da zu finden, als wenn er so groß wird, dass er unübersehbar wird.
Zwischen 50 und 75 Jahren, schauen wir jetzt auf einen anderen Aspekt, können Frauen zusätzlich zur Tastuntersuchung alle 2 Jahre eine Mammographie in Anspruch nehmen. Dabei wird die Brust mit niedrig dosierten Röntgenstrahlen untersucht. Kann Krebs in einem sehr frühen Stadium so erkannt werden?
Ja, die Mammographie ist sogar noch viel sensitiver als die Tastuntersuchung, vor allem bei Frauen in dem Alter, wo die Brust auch wirklich sehr gut beurteilbar ist in der Mammographie, sodass wir da schon Tumore ab 5 Millimeter teilweise finden können oder sogar im Sinne von Verkalkungen Krebsvorstufen, die noch gar nicht streuen können, die wir aber behandeln können, bevor es zum Krebs wird.
Wenn Frauen also bei einer Mammographieuntersuchung das Ergebnis bekommen, alles in Ordnung, ist dann wirklich alles gut? Also besteht keine Gefahr, dass Brustkrebs in einem ganz frühen Stadium vielleicht doch bereits da ist?
Also genau 100% gibt es natürlich nie in der Medizin, aber tatsächlich ist die Wahrscheinlichkeit, wenn in der Mammographie im Screening alles gut ist, auch wirklich kein Tumor vorhanden ist, sehr, sehr, sehr groß. Es gibt als Statistik dazu quasi von 1000 Frauen, die da untersucht werden, werden 2 innerhalb der nächsten 2 Jahre, also bis zum nächsten Screening, doch an Brustkrebs erkranken. Aber das sind in der Regel wirklich Tumore, die danach auftreten, die Bilder sind ja noch vorhanden, also rückblickend auch nicht in der Mammographie finden kann, die ursprünglich durchgeführt worden ist. Also ja, als Momentaufnahme ist das sehr, sehr aussagekräftig.
Schauen wir auf den gegenteiligen Fall, wenn also bei der Mammographie herauskommt, es besteht ein Anfangsverdacht auf Brustkrebs. Was bedeutet das? Ernsthafter Grund zur Sorge oder kann das auch harmlos sein?
Also erstmal, man wird ja dann wieder einbestellt von dem Screening oder von der Ärztin, Arzt, der die Untersuchung durchgeführt hat. Und letztendlich muss man dann erstmal einen Ultraschall machen, sich das genauer angucken und eine Biopsie, also eine Probeentnahme durchführen, entweder Ultraschall oder mammografisch gesteuert. Da ist so etwa in 1/5 der Fälle handelt es sich dann nur um Brustkrebs. Alle anderen Befunde kann man entweder gleich entlasten oder sind dann mit der Probeentnahme doch unauffällig.
Vielen Dank, Amelie Grott, Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Brustzentrum des Universitätsklinikums Heidelberg. Die SWR-Aktuell-Serie in dieser Woche, Krebsvorsorge, was schützt und hilft wirklich. Morgen früh zwischen 6 und 9, da spreche ich dann mit unserem Wissenschaftsredakteur Frank Wittig darüber, welche Lebensmittel Krebs eher fördern und welche Krebs verhindern.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Brasiliens oberstes Gericht beginnt heute mit der Urteilsfindung gegen den früheren Präsidenten Jair Bolsonaro. Ihm und 7 Mitangeklagten wird ein versuchter Staatsstreich nach der Wahl 2022 vorgeworfen. Anne Herberg.
Es ist ein historischer Prozess. Brasiliens oberste Richter müssen in diesen Tagen darüber entscheiden, ob sie Ex-Präsident Jair Bolsonaro ins Gefängnis schicken oder auf Freispruch plädieren. Bolsonaro, der von 2019 bis 2022 Staatschef Brasiliens war, wird vorgeworfen, aktiv einen Umsturzversuch geplant zu haben. Er und andere Mitglieder seiner Regierung sollen so versucht haben, den Linkspolitiker Luiz Inácio Lula da Silva mit Hilfe der Militärs von der Machtübernahme abzuhalten. Bei einer Verurteilung drohen dem Ex-Präsidenten mehr als 40 Jahre Haft. Bolsonaro steht seit Wochen unter Hausarrest und muss eine elektronische Fußfessel tragen. Er selbst hat die Vorwürfe stets bestritten, spricht von politischer Verfolgung.
Bundesaußenminister Johann Wadephul von der CDU ist in Indien. Dort beginnt er heute sein 2-tägiges Programm im südindischen Bangalore. Später reist er dann in die Hauptstadt Neu-Delhi. Gabor Hallas.
Wo steht Indien? Eine Frage, die sich aktuell stellt. Das Land hat sich zuletzt China und Russland angenähert, denn die USA hatten Strafzölle gegen Indien verhängt, weil das Land Öl aus Russland importiert. Außenminister Johann Wadephul setzt auf Indien, spricht über die Größe des Landes mit 1,4 Milliarden Einwohnern. Allein deshalb spiele Indien eine große Rolle weit über die Region hinaus. Europa und Indien blickten ähnlich auf die regelbasierte Weltordnung, die vor massiven Herausforderungen stehe. Deutschland und Indien seien als Demokratien natürliche Partner. Wadephul kündigte an, ein wichtiges Thema werde der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sein, aber auch das zunehmend aggressive Auftreten Chinas im Indopazifik.
Zur Bundespolitik. Die Sommerpause ist zu Ende. Die im Bundestag vertretenen Parteien stellen sich auf für den Politikbetrieb im Herbst. Der Vorstand der Grünen Bundestagsfraktion kommt heute in Berlin zu einer Klausur zusammen. Und die Bundestagsfraktion der Linken trifft sich heute und morgen in Gelsenkirchen. Damit will die Partei ein Zeichen setzen, kurz vor der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen. Uwe Jahn.
Dabei dürfte es auch um Strategien gehen, wie die Abgeordneten auf die Reformen der Bundesregierung reagieren wollen. In den letzten Wochen gab es dabei immer wieder Diskussionen um den Sozialstaat, bei dem vor allem die Union einsparen will. Die Linke hält dagegen und fordert stattdessen höhere Steuern für Menschen, die viel verdienen. In diesem Zusammenhang wird auch die Haushaltspolitik und das absehbar fehlende Geld im Bund eine Rolle spielen.
Der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Herrmann von den Grünen fährt heute mit der Ablachtalbahn. Auf der Sonderfahrt von Stockach im Kreis Konstanz nach Krauchenwies im Kreis Sigmaringen geht es um den möglichen Ausbau der vor 4 Jahren wiedereröffneten Verbindung. Karin Wehrheim.
Einziger Halt der Sonderfahrt wird Göggingen im Kreis Sigmaringen sein. Den Bahnsteig dort haben Ehrenamtliche selbst gebaut. Derzeit wird die Bahnstrecke unter dem Namen Biberbahn als reine Ausflugsbahn betrieben. Die Betreiber und Gemeinden entlang der Strecke streben nun aber einen stündlichen Taktverkehr an. Erste Studien belegten die Nachfrage. Für einen Ausbau hoffen die Betreiber auf einen Zuschuss, der fast die gesamten Kosten des Ausbaus abdecken würde. Die Ablachtalbahn verbindet die Städte Stockach und Mingen. Auf der 39 Kilometer langen Strecke gibt es 10 Haltestellen.
Auch in Rheinland-Pfalz fehlen Ärzte auf dem Land. Der Westerwaldkreis will Medizinstudenten für die Region begeistern und lädt deshalb zum zweiten sogenannten Medizinercamp ein. Christoph Bröder.
Ziel ist es laut Kreis, die Medizinstudierenden über die Vorteile einer Landarztpraxis zu informieren und künftige Arbeitsplätze vorzustellen. Deshalb gibt es bis Donnerstag verschiedene Vorträge und Workshops in Praxen und Krankenhäusern. Gleichzeitig sollen die Studierenden aber auch die Gegend kennenlernen und sehen, was die Region in Sachen Freizeit zu bieten hat. Der Westerwaldkreis beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Ärztemangel, weil viele ältere Ärzte in Rente gehen und keine Nachfolger für ihre Praxen finden. Neben Aktionen wie dem Medizinercamp gibt es zum Beispiel auch finanzielle Förderungen, wenn sich Ärzte im Kreis niederlassen.
Der Naturschutzbund NABU ruft ab heute wieder zur Wahl Vogel des Jahres 2026 auf. Ab 10 Uhr kann online abgestimmt werden. Janina Schreiber.
Die wohl bekannteste und am häufigsten vorkommende unter den Vogelkandidaten ist die Amsel. In naturnahen Gärten und Parks mit heimischen Sträuchern als Rückzugsort und Futterquelle fühlt sie sich wohl. Neben der Amsel steht auch das Rebhuhn zur Wahl. Außerdem stehen noch 2 Eulenarten zur Wahl, die Schleier- und die Waldohreule. Der letzte Kandidat im Rennen ist der kleinste heimische Wasservogel, der Zwergtaucher, der an natürlichen und sauberen Gewässern vor allem zu hören ist.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Das ist auch für einen Bundespräsidenten mal ganz gut, in die Sterne zu blicken. Vielleicht eröffnen sich dadurch ja neue Perspektiven. Ob das klappt, das werden wir sehen. Frank-Walter Steinmeier, der ist heute nämlich zu Besuch bei der Europäischen Südsternwarte in Bayern. Lissi Kaufmann.
Sind Sie gerade erst aufgestanden, überlegen, was der Tag wohl so bringen wird und überhaupt die restliche Woche? Fragt sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vielleicht auch gerade und wird bald Antworten haben. Nicht nur darauf, sondern auf alle Dinge, die jetzt noch in den Sternen stehen. Denn dorthin blickt der Bundespräsident heute, also in die Sterne. Er besucht die ESO im bayerischen Garching, die Europäische Südsternwarte. Deren Ziel? Die Geheimnisse des Weltalls erkunden. Die Wissenschaftler arbeiten am Bau des Extremely Large Telescope, des weltweit größten Teleskops, das irgendwann in der chilenischen Atacama-Wüste entstehen soll. Damit ließe sich dann also sehr weit zu den Sternen blicken. Und ja, vielleicht stehen da auch die Antworten auf all die Fragen, die hier im politischen Berlin nach der Sommerpause noch nicht geklärt sind. Wie geht's weiter mit Schwarz-Rot? Einigt sich die Koalition auf neue Verfassungsrichter? Gibt's eine Lösung fürs Rentenproblem? Und wie lässt sich eigentlich dieses Milliardenloch im Haushalt der kommenden Jahre stopfen? Die Probleme sind groß. Lösungen scheinen Lichtjahre entfernt. Da sollte die Politik ruhig auch mal unorthodoxe Wege einschlagen, um Antworten zu finden.
Anmerkungen von Lissi Kaufmann.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.